Psyche Unplugged, so heisst der Podcast und mein Name ist David Studemann, ich darf hier der Host sein. Wir reden hier über Themen rund um Psychiatrie und wollen Verständnis fördern, Bewusstsein vermitteln, Klarheit schaffen und auch Zusammenhänge erklären. Der Podcast ist entstanden durch eine Initiative von der Privatklinik Meiring und wir freuen uns, dass wir in dieser Folge dürfen über Transitionspsychiatrie reden und da haben wir einen tollen Gast da und den möchte ich ganz herzlich begrüßen. Es ist das der Herr Dr. Stefan Kupferschmidt. Er ist Vater von einem Sohn, der 16 ist. Er tut gerne kochen, geht gerne auf Reisen und wo er gerne kocht, isst er natürlich auch gerne. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und ist seit vielen Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig. Er ist Chefarzt und Zentrumsleiter vom Psychiatriezentrum für junge Erwachsene in Thun von der Privatklinik Meiring. Zudem ist er im Vorstand der Schweizerischen Fachgesellschaft ADHS und er ist Präsident von Y, der schweizweiten Dachorganisation für Suizidprävention. Ja, Stefan, schön dürfen wir bei dir hier im Büro sein, hier im Psychiatriezentrum für junge Erwachsene in Thun. Heute ist der 14. Februar, wo wir hier aufnehmen, Valentinstag. Bringst du heute Abend deinen Partner eine Blume hey?
Ich habe zum Glück schon Pralinen gekauft okay. Bei einem sehr schönen Thuner Konfiseur und ich glaube, das wird ein guter Start in den Abend werden.
Sehr gut. Würdest du dich als Romantiker bezeichnen?
Ich glaube schon ein bisschen. Ich mag es auf jeden Fall immer mal wieder Zeit, einfach zu zweit zu haben, abschalten zu können und sowas ganz anderes zu erleben. Das ist mir sehr wichtig.
Also schöner Sonnenuntergang. Jeder Partner ist etwas, was du genießt.
Genau.
Es muss nicht immer Action sein.
Das stimmt, ja.
Okay. Wenn vom Dialekt her, bist du jetzt ja nicht aus der Schweiz. Kannst du es ein bisschen mitnehmen? Wo kommst du her?
Ich komme aus der Gegend von Würzburg. Das ist in Unterfranken, ein Teil von Bayern. Das ist auch eine Region, die aus meiner Sicht eine sehr hohe Lebensqualität hat. Sehr gutes Essen, Weinregion und ich bin da auch immer wieder gerne. Ich bin da nach wie vor immer wieder gern zu Besuch.
Mhm. Man sieht das nicht so gut, wo wir sitzen, aber du bist 2 Meter gross. Mhm. Wenn ich an Würzburg denke, kommt man natürlich etwas in Dirk Nowitzki, der Basketballer. Verfolgst du es oder hast du es verfolgt?
Ja. Also ich habe Dirk Nowitzki noch, als er noch in Würzburg gespielt hat, auch wirklich mal gesehen und der war eine Zeit lang schon sehr prägend in der Stadt, sehr bekannt und ich habe so seine tolle Karriere in Amerika immer gerne verfolgt. Ich finde Basketball auch ein super Sport, muss ich sagen, ist immer sehr viel los. Schaue ich gerne zu.
Ja. Du hast selber gespielt, oder?
Ich habe Volleyball gespielt, nicht Basketball.
Oh gut, mit dir Größe.
Das ist auch was Schönes. Ja, im Netz ist das ganz gut, hat man gewisse Vorteile.
Und du bist Psychiater geworden. Wie muss man sich das vorstellen? Geht man da im Kindergarten mit dem Wunsch, Psychiater zu werden? Auch nicht, oder?
Im Kindergarten noch nicht. So am Schlusszeit des Gymnasiums habe ich mir so überlegt, was ich machen möchte. Und da war Medizin ganz vorne mit dabei. Mhm. Ich habe dann auch beim Roten Kreuz gearbeitet, während dem Zivildienst. Und im Medizinstudium kommt man ja in den ersten 2 Jahren auch mit psychiatrischen Themen in Berührung, macht dann auch erste Gespräche mit Patienten in der Psychiatrie und da war ich eigentlich von Beginn an begeistert. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich habe dann das in den nächsten Studienjahren vertieft, zusätzliche Kurse besucht, sodass zum Ende des Studiums das schon recht klar war, dass es in die Richtung geht. Mhm. Und dann habe ich Vorlesungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gehört, die ich immer sehr spannend fand und gerade so diese Entwicklungsaspekte, wie entwickeln sich Menschen, was gibt es da für Probleme auch, das hat mich sehr, sehr angesprochen.
Mhm. Wir sind ja schon voll im Thema, wir reden nämlich über Transitionspsychiatrie und heute googelt man ja nicht mehr, sondern man fragt ChatGPT, das habe ich auch gefragt. ChatGPT sagt, der Begriff Transitionspsychiatrie befasst sich mit der psychischen Gesundheit von Jugendlichen, die zu Erwachsenen werden, insbesondere in der Übergangsphase zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie. Also, ich glaube, es ist relativ gut erklärt, aber vielleicht nimm uns mal mit, die Übergangsphase, wenn man vom Kind zum Erwachsenen wird, was passiert da im Hirn genau? Mhm.
Das ist eine Phase im Leben, in der ganz viel passiert. Und diese Lebensjahre sind auch sehr entscheidend. Die Erfahrungen, die man da macht, die Wege, die man einschlägt, die Entwicklungsschritte sind sehr entscheidend. In der ganz normalen Entwicklung hat jeder Mensch in seiner Jugend wichtige Themen und wichtige Entwicklungsaufgaben zu meistern. Die können so in Bezug auf sich selber sein. Wer bin ich? Wer bin ich mir gegenüber? Wie bin ich in meinen Interessen? Was ist mir wichtig? Was ist mir weniger wichtig? Es ist dann auch das Selbstbild. Wie definiere ich mich? Wie ist die Zufriedenheit mit meinem Körper, mit meinen Kontakten? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Aber auch, wie sehe ich mich in der Gesellschaft? Wie bin ich in Bezug auf das Gemeinwesen, in dem wir leben? Wie sehe ich meine Rolle darin? Und das alles entscheidet sich so zwischen 15 bis 25, obwohl natürlich Entwicklung über die gesamte Lebensspanne möglich ist.
Das sind viele Themen, oder? Die spielen im Jahr.
Genau. Und wir wissen auch, diese Entwicklungsaufgaben macht jeder Mensch durch. Und wenn diese Entwicklungsaufgaben nicht gelingen, kann das dazu führen, dass es ein psychisches Leiden gibt. Ganz konkret, wenn eine junge Frau mit ihrem Körper sehr unzufrieden ist, merkt diese Entwicklung, die sie da wahrnimmt, das ist, überfordert sie, da ist vielleicht auch die körperliche Entwicklung mit der geistig-seelischen Entwicklung nicht ganz im Einklang, dann kann es sein, dass sich eine Essproblematik ausbildet und vielleicht im extremen Falle dann auch eine Essstörung. Typischerweise entstehen psychische Belastungen in dieser Altersspanne von 15 bis 25.
Jetzt aber psychische Gesundheit bei jungen Erwachsenen, das ist, ja, man hat das Gefühl, das nimmt zu, oder? Wenn man das so ein bisschen hört. Wir sind auf die Straße gegangen und haben mal ein bisschen gefragt zu diesem Thema, junge Erwachsene, wie sie das wahrnehmen, auch vielleicht auch ein bisschen den Druck, wenn wir mal reinlassen.
Ich habe schon das Gefühl, dass es mehr ein Thema ist, dadurch, dass wir einfach viel mehr vernetzt sind und viel mehr voneinander mitbekommen durch Social Media und so.
Ich kann aus meiner Erfahrung selber sprechen, als ich noch in OSB war. Da ist schon das Berufsleben reingekommen. Und da habe ich mir so vorgestellt, in diesem Alter sollte ich schon etwas auswählen, was ich vielleicht mein Leben lang machen sollte. Da ist so ein kleiner psychischer Druck auf mich drauf gekommen. Da bin ich lieber vor dir gewesen. Da habe ich ein bisschen Hilfe gesucht von Leuten, die schon mal in diesem Szenario drin waren.
Ah, das ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, früher war sicher auch schon psychischer Druck da gewesen, aber ich würde sagen, anders als das er heute da ist.
Ich glaube auch schon, weil sehr viele Jugendliche so Druck haben, auch von daheim, von der Schule und der Lehre von der Arbeit. Also auch so schon.
Ich denke schon, also, es hat zugenommen, aber gleichzeitig ist die Stigmatisierung auch schon ein bisschen weg. Also sind wir auf gutem Weg.
Voll. Also ich glaube, wieso immer noch lange nicht an dem Punkt, wo ich mir würde wünschen. Und es ist immer noch, glaube mega schambehaftet, so psychische Gesundheit. Aber dass es schon nach und nach irgendwie mehr so eingesehen wird, dass es wie genau gleich ist, wie wenn man sich ein Bein bricht.
Was würdest du dir so von der Gesellschaft wünschen, dass es eben vielleicht für die Jungen einfacher wäre und nicht der Druck so entsteht, so schnell?
Vielleicht ein bisschen besser mit den Jugendlichen umgehen. Nicht so streng, was Bewerbungen angeht, oder? Zum Beispiel, ich kenne auch Leute, die schicken wie 120 Bewerbungen, oder? Und die werden nie angenommen. Und das macht auch ein bisschen eine psychische Belastung, oder?
Ich glaube, wenn wir mehr anfangen, die Sachen zu teilen und uns zu sagen, oder wie so zu erzählen, dass wir irgendwie alle strugglen immer wieder, dann bekommt es mehr als so eine Normalität oder wie so eine Akzeptanz. Und wir sehen, wie so, ich bin nicht einfach irgendwie schwach, weil es mir schlecht geht.
Wir haben ganz viel Verschiedenes jetzt gehört, da hier, der Druck ist ein Thema. Aber vielleicht mal vorne angefangen. Hat das zugenommen bei jungen Erwachsenen, dass die psychische Belastung oder der Druck da ist?
Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten und deckt ja so verschiedene Themenfelder ab. Was wir wirklich sicher wissen können, ist, dass in der Schweiz immer mehr junge Leute Hilfe in Anspruch nehmen, dass sie mehr in Therapien kommen, dass es auch mehr Behandlungen in einer psychiatrischen Klinik gibt. Also die Inanspruchnahme ist höher geworden. Wir wissen nicht so ganz genau, ob in der Bevölkerung, in der Gesamtbevölkerung wirklich die Zahl der Menschen sich erhöht hat in den letzten Jahren, die psychische Probleme haben. Es gibt Studien aus Amerika und teilweise aus Deutschland, die darauf hinweisen, dass es eine Zunahme gibt und gerade bei jungen Menschen seit ungefähr 10 oder 15 Jahren. Mhm. Was wir erleben, ist wirklich diese Inanspruchnahme, dass viel mehr nachgefragt wird, dass mehr Menschen in Beratung kommen. Und das ist etwas Gutes. Wir wissen, vor einigen Jahren war in der Schweiz der Anteil der Menschen mit psychischen Problemen, die wirklich eine gute Hilfe bekommen haben, sehr, sehr gering. Und da ist es sehr sinnvoll und auch wünschenswert, dass dieser Anteil größer wird. Ansonsten gibt es Folgeschäden und da ist es doch sehr ähnlich wie auch bei körperlichen Erkrankungen.
Also wenn ich an mich jetzt zurückdenke, zu meiner Zeit, habe ich auch so ein das Gefühl, die Hürde war dann extrem gross gewesen. Weißt du, irgendwo das Suchen, oder? Die Hilfe, sich auch einzugestehen, dass man die braucht. Hast du das Gefühl, das hat sich auch verändert, die Schwelle, weißt du, dass man sagt heute, hey, salonfähig, das ist der falsche Ausdruck, aber man redet vielleicht mehr über die Thematik, da ist man vielleicht auch mehr bereit, Hilfe zu suchen.
Ja. Ich denke, das hat ja auch die eine Person in dem Interview angegeben, dass diese Stigmatisierung geringer geworden ist. Vor 20 Jahren war es für einen Profifußballer nahezu unmöglich, über eine Depression zu reden. Da hat sich viel getan. Heute outen sich, wenn dieses Wort passend ist, sagen einige Leute, ja, bei mir liegt eine Depression vor. 10% aller Menschen erleben das in ihrem Leben, genauso Profifußballer wie Ärzte oder Journalisten. Ich gehöre dazu. Das ist heutzutage immer mehr möglich. Obwohl es da auch große Unterschiede gibt. Ich glaube, es ist eben noch nicht allen möglich. Mhm. Ist es vielleicht einem Top-Fußballer nicht so einfach möglich, weil es so gegen ja, Verständnisse, gegen auch Bilder der Männlichkeit im Profifußball widerspricht? Kann ein Politiker sagen, ja, ich habe eine Depression gehabt? Kann das ein Chefarzt sagen, der irgendwo in einer Klinik Verantwortung trägt? Das sind spannende Fragen und ich glaube, da sind wir schon weiter als vor 20 Jahren, aber noch lange nicht am Ende.
Mhm. Ist der Druck, den wir auch gehört haben, oder? Der ist eigentlich ein paar Mal gekommen, ist das vor allem ein gesellschaftlicher Druck? Oder? Du hast es jetzt verraten, der Fußballer, ja, der muss ein Bild von Stärke und mir passiert nichts, ich bin voll im Saft und unverwundbar, so ich sage jetzt mal. Ist das die Gesellschaft, die irgendwo auch dort einen grossen Einfluss hat, vielleicht auf den Druck?
Für junge Menschen ist das so, dass die Erwartungen von außen, die Erwartungen, die sie an sich selber stellen, sicherlich zu einem großen Druck führen. Da spielen dann auch soziale Medien, wo es ja sehr viel um Vergleichen geht, um wo gibt es jemanden, der vielleicht noch besser ist, wie präsentiere ich mich nach außen, um Bestätigung zu kriegen. Das spielt da sicherlich eine sehr große Rolle.
Der Druck aber vielleicht einerseits aus der Gesellschaft, aber auch aus der eigenen Familie. Kann ja auch gross sein oder vielleicht sogar auch, wenn man sich selber macht und man sagt, hey, das ist der Anspruch an mich selber. Also, das ist ja ganz verschieden. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist etwas ganz Spannendes in der Psychiatrie. Wir sehen ja als Patientinnen und Patienten einzelne Menschen, eine individuelle Biografie und in dieser Biografie spiegeln sich gesellschaftliche Entwicklungen wider. Zum Beispiel die junge Studierende, die in der Corona-Zeit nie vor Ort in der Uni war, viel Fernunterricht gemacht hat und dann den Wiedereinstieg nicht geschafft hat. Das ist dann das individuelle Schicksal, das ja aber mitbedingt wird durch die gesellschaftlichen Entwicklungen, durch vielleicht in ihrem Umfeld die Gegebenheiten, durch ihren Sozialstatus und ihre persönliche Verletzbarkeit. Also wir sehen die große Geschichte in der individuellen Geschichte wieder gespiegelt.
Mhm. Das ist ein ganz spannender Aspekt. Vielleicht, wenn wir nochmal zurückkommen, welches sind die klassischen Themen? Oder, du hast vorhin ein Beispiel genannt, oder Essstörung bei einer jungen, erwachsenen Person. Was sind so die klassischen Themen? Oder vielleicht kannst du uns noch ein Beispiel geben, wo man so sagt, das zeigt eigentlich genau die sag jetzt mal, das Spektrum ein bisschen wieder.
Mhm. Eine der häufigsten psychischen Störungen im Jugendalter und über die Lebensspanne sind Depressionen. Depressionen gehen zum einen mit einer gedrückten Stimmung, mit einer Traurigkeit über eine längere Phase hinaus, aber auch mit einem sozialen Rückzug, mit einem Erleben von Freudlosigkeit bei Dingen, die sonst Spaß gemacht haben. Und insgesamt können Depressionen sehr beeinträchtigend sein, eben auch für die Entwicklung. Und das sehen wir bei jungen Menschen auch hier im PZJE immer wieder, dass dann zum Beispiel der Tagesrhythmus sich verändert, dass die jungen Menschen nicht mehr morgens wach werden, sondern eher in der Nacht wach sind, vielleicht gamen, vielleicht Mediennutzung betreiben und dann auch aus der Lehre, aus der Schule herausfallen. Und wichtige Ziele können dann nicht mehr erreicht werden.
Mhm. Jetzt Depressionen, das ist ja auch nicht immer gleich. Oder so, am einen Tag geht es auch ein bisschen besser, jemand, der das hat, am anderen ein bisschen weniger. Aber wie muss man sich das vorstellen? Oder? Wenn man jetzt in so etwas drinnen ist, wie kann man so etwas brechen, wenn man betroffen ist? Mhm.
Depressionen sind eine große Gruppe von Erkrankungen. Also wir haben behandelt viele individuelle Menschen mit Depressionen. Bei jedem Menschen sieht es wieder ein bisschen anders aus. Es gibt Menschen, die sind wirklich vornehmlich traurig. Es gibt welche, die sind müde, haben wenig Kraft. Es gibt aber auch junge Menschen, die sind unruhig, angespannt, agitiert und da äußert sich die Depression vielleicht eher auch so in einer wütenden Komponente. Also es sieht immer sehr unterschiedlich aus. Depression hat viele Gesichter. Wir unterteilen Depressionen in leichte, mittelgradige und schwere Depressionen. Und auch die Therapie sollte angepasst sein, wie tiefgreifend das Problem wirklich ist. Es ist zum Beispiel vorstellbar, dass bei einer leichten Depression Selbsthilferatgeber oder Apps oder Informationen, gut gemachte Informationen auf Social Media hilfreich sein können. Mhm. Dass jemand an seiner Lebensführung arbeitet, vielleicht mehr körperliche Aktivität mit in seinen Wochenplan reinbaut, mehr auf die Ernährung achtet, mehr auf positive soziale Kontakte achtet und so im Sinn von der Selbsthilfe auch eine leichte Depression positiv beeinflussen kann. Mhm. Je stärker es wird, desto mehr braucht es fachliche Unterstützung. Und dann, wenn der Alltag sehr beeinträchtigt ist und der Leidensdruck hoch ist, muss man auch über eine stationäre Behandlung nachdenken.
Mhm. Da hatte ich noch schnell nachgefragt. Du hast gesagt, eine Depression hat viele Gesichter. Also das heisst, oder ich habe so das Gefühl, immer jemand, der depressiv ist, zieht sich zurück, ist in sich gehurt, oder? Mhm. Also das heisst, es gibt auch die andere Form, die eigentlich sehr extrovertiert unterwegs ist und man das Gefühl hat, die Person ist richtig, aber eigentlich innen sieht es ganz anders aus.
Genau. Ich glaube gerade bei Menschen, die beruflich erfolgreich sind, bei Menschen, die auch viel nach außen wirken, viele Kontakte haben, kann das durchaus sein. Und manche Menschen, das erlebe ich auch immer wieder mit meinen Patienten, sind Meister da drin, eine Fassade aufrechtzuerhalten und noch ganz viel zu machen, obwohl es eigentlich innen die Batterien schon längst leer sind und man eigentlich mal schauen müsste, wie ist gerade die Situation.
Da kommen wir noch ein Thema rein, das ich spannend finde, oder? Sich einzugestehen, vielleicht auch selber, hey, ich trage etwas in mir irgendwie um. Und jetzt, glaube ich, ist der Moment, vielleicht externe Hilfe zu suchen. Das ist ja noch ein Prozess, oder? Oder braucht es ja noch viel, dass sich selber das sich eingestehen.
Und da erlebe ich persönlich, dass das bei jungen Männern eine größere Schwierigkeit ist, okay. Dass es da noch länger darum geht, nach außen ein Bild aufrechtzuerhalten. Und auch dieses, oh, jetzt brauche ich Hilfe, ist ja ein Eingeständnis oder kann so verstanden werden, jetzt schaffe ich es nicht mehr selber. Da sind vielleicht manche jungen Frauen mehr so auf soziale Hilfsangebote ansprechbar. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie wir es auch schaffen können, dass wir die jungen Männer gut adressieren. Mhm. Wir hier im Zentrum haben ungefähr ein Drittel junge Männer in Behandlung. Und überlegen auch immer, was machen wir denn? Haben wir genug Aktivitäten? Gibt es auch körperliche Sachen? Wir haben eine Klettertherapie zum Beispiel. Oder wir haben eine Boxtherapie. Also so Sachen, wo man wirklich sagen kann, okay, da geht es nicht nur um das gesprochene Wort, sondern da kann man auch mal mit dem Körper was erleben. Das kommt sehr gut an.
Mhm. Ein Faktor oder so eine Dimension sind ja unter Umständen dort die Eltern. Ich muss mich erinnern, wenn ich bin erwachsen worden, habe ich nicht immer alles so gemacht, meine Eltern haben es gefunden, oder? Das geht ja, glaube ich, ein bisschen allen so. Aber als Eltern, wenn man merkt, dass das eigene Kind in eine, ja, vielleicht in eine Depression kommt, läuft, mhm, oder man das so ein bisschen beobachtet. Wie verhaltet man sich da am besten? Mhm.
Ich glaube, in dem ersten Punkt ist es sehr sinnvoll, sich über das Thema auch zu informieren. Es gibt eine Reihe von Informationsmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch das Bündnis gegen Depression in Bern, das gute Informationen gerade für Eltern parat hat. In dem nächsten Punkt würde ich das vertrauensvoll ansprechen. Und da kommt so die Basis, die Beziehungsbasis zum Kind zu tragen, wie das möglich ist, auch solche schwierigen Themen anzusprechen. Mhm. Und dann kann es hilfreich sein, fachliche Unterstützung zu suchen und zu sagen, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir irgendwie als Familie allein nicht mehr weiterkommen. Jetzt braucht es jemanden extern, der berät, der abklärt und der dann auch so die nächsten Schritte mitdiskutiert.
Mhm. Wie erlebst du Eltern von Betroffenen? Oder so, ich als Laie würde sagen, es gibt solche, die auch wahnsinnig helfen wollen vom Kind, mhm, aber durch das auch fast kontraproduktiv wird. Und dann gibt es vielleicht solche, die finden, sehr passiv sein, aber eigentlich ist ja das auch so ein Ausdruck von Überforderung von den Eltern, weil sie auch nicht wissen, wie mit dieser Situation umgehen. Gibt es das Spektrum ganz breit, oder sagst du, es ist vor allem eigentlich die zu viel machen?
Es ist wirklich ein ganz breites Spektrum und uns ist es sehr wichtig, die Angehörigen auch in die Behandlung mit einzubeziehen. Ich glaube, das ist insgesamt ein sehr wichtiger Trend in der Psychiatrie, dass man die Angehörigen nicht vergisst. Ich selber habe zu dem Thema kinderpsychisch kranke Eltern meine Doktorarbeit geschrieben. Und da geht es ja darum, wie beeinflusst die Erkrankung eines Elternteils auch die Kinder. Und das ist eine Realität. Wir haben häufig Patienten, wo auch die Eltern Erfahrung als PatientInnen in der Psychiatrie gemacht haben. Da ist es natürlich sehr wichtig, das auch abzuholen. Manchmal gibt es da Vorbehalte gegenüber einer Behandlung. Und manchmal haben die Kinder auch Sorgen, ja, werde ich auch diesen Weg gehen, wenn sie vielleicht bei den Eltern deutliche Einschränkungen ansehen. Mhm. Manchmal haben wir Eltern, die sehr engagiert sind, die Behandlung unterstützen, die auch zum Beispiel an den Wochenenden mithelfen, dass die gut gestaltet werden, die also wirklich im Sinne der Therapieziele gut mit uns zusammenarbeiten. Manchmal haben wir erschöpfte Angehörige, Eltern, die sagen, jetzt habe ich 2 Jahre mit den Themen gekämpft, jetzt brauche ich auch mal wieder Zeit für mich. Und all das gilt es in einer individualisierten Therapie abzuholen und auch zu begleiten. Mhm. Ich möchte sehr dafür warnen, dass man Eltern eine Schuld zuweist, denn ich glaube, das kann so schon geschehen, dass Eltern Schuldgefühle haben. Da sollten wir als Fachpersonen aufpassen, dass wir das wirklich nicht verstärken, sondern dass wir schauen, wo sind denn die Stärken und wo kann man gemeinsam Ziele definieren.
Ja, das denke ich mir auch ganz ein wichtiger Punkt. Also, meine Kinder sind noch klein, mhm, aber ich habe das Gefühl, da würde ich mir auch einen riesen Vorwurf machen, also Schuldgefühl. Das finde ich ganz einen wichtigen Teil. Jetzt, wir haben jetzt viel darüber geredet, also eben bei jungen Erwachsenen, welche Themen das so anstehen. Eben Depression, hast du gesagt, ist ein grosser Punkt, der entstehen kann. Jetzt nehmen es mich natürlich ein Wunder, hier bei euch im Psychiatriezentrum für junge Erwachsene, wie geht ihr vor, wenn jemand bei euch kommt, der sagt, eben, oder wo zugewiesen wird über eine Hausärztin oder einen Hausarzt? Mhm. Wie macht ihr das?
Wenn wir eine Zuweisung kriegen, das können diese Personengruppen sein, die du genannt hast. Da gibt es aber auch andere Zugangswege. Letztendlich ist immer irgendwo, dass wir Informationen kriegen, dass wir sagen, dass eine Fachperson sagt, da ist ein Behandlungsbedarf. Und dann laden wir zu einem Gespräch ein, zu einem sogenannten Vorgespräch. In dem Vorgespräch geht es darum, den Auftrag zu klären. Wo können wir unterstützen? Was ist das Ziel des jungen Menschen? Was sind die Themen, an denen er arbeiten möchte? Manche Menschen kommen sehr gut vorbereitet in diese Vorgespräche. Ich hatte gerade gestern eine junge Frau, die hat eine DIN A4-Seite Liste mitgebracht. Was hat sie für Ziele, okay, und was hat sie für Fragen? Wie ist das der Wochenendurlaub und darf man eine Pflanze mitbringen? Aber sie hat sich auch ihre Ziele aufgeschrieben. Sie möchte besser mit ihren Emotionen umgehen und möchte weniger Cannabis konsumieren. Das ist natürlich sehr gut, wenn jemand das schon so sagen kann. wir haben immer wieder auch PatientInnen, die das nicht so können, wo man mit ihnen arbeiten muss, die einen Leidensdruck haben, die große Schwierigkeiten haben, aber denen es gar nicht möglich ist, ihre Ziele so klar auszudrücken. Da geht es dann in diesem Vorgespräch um die Zielformulierung, um die Auftragsklärung. Das ist Teil des therapeutischen Prozesses. Dann stellen wir im Vorgespräch unser Zentrum vor. Wir machen auch immer einen kleinen Rundgang, eine Führung, dass man sich die Räumlichkeiten anschauen kann. Wir sagen, was sind die Rahmenbedingungen einer Behandlung hier bei uns. Wir haben Hausregeln, wir haben auch Erwartungen an die Verhaltensweisen der Patienten. Und dann schaut man, ob das zusammenpasst, ob der Auftrag mit dem, was wir bieten können, zusammenpasst. Und wir versuchen auch in diesem Vorgespräch immer die Verantwortlichkeit und die Selbstwirksamkeit unserer Patientin zu stärken. Letztendlich bieten wir etwas an, aber dass es zu einem Fortschritt kommt, dafür haben die PatientInnen eine große Mitverantwortlichkeit.
Wenn ich das so ein bisschen rausgespüre oder rausgehöre, geht es auch darum, also wir kommen nicht zu euch und wir reden zusammen reden und so, sondern es ist eigentlich klare Zielsetzung, oder? Wo man miteinander definiert. Und das ist oder, an dem misst man sich auch irgendwann schon, aber man muss aktiv mitschaffen. Also es ist nicht das Konsumverhalten hier bei euch, wo man sagt, ich lasse mich ein bisschen berieseln in dem Sinn.
Das ist ganz wichtig. Wir brauchen die aktive Mitarbeit. Aha. Wir brauchen auch die Motivation, bei einer Veränderung mitzumachen. Zum Beispiel, dass ein junger Mensch, dessen Tagesrhythmus gestört ist, dass er mit unserem Pflegeteam zusammenarbeitet und aufstehen kann und in der ersten Woche ein Ziel hat, ja, er möchte am Fit in den Tag mitmachen. Das ist eine Therapieeinheit, die wir haben, wo es eine kleine körperliche Aktivität von einer halben, dreiviertel Stunde am Morgen gibt. Wenn jetzt jemand über 2 Wochen da gar nicht teilnehmen kann und alles, was wir tun, nicht dazu führt, dass die Verhaltensänderung möglich ist, dann muss man fragen, ja, ist die Motivation ausreichend? Sind wir hier der richtige Ort?
Also das heisst schon, es ist nicht einfach so ein kleines Mitmachen. Also es ist wirklich eine aktive Geschichte. Wenn man so ein bisschen schaut, wie lang sind die Betroffenen durchschnittlich bei euch? Also ich glaube, sie sind vor allem in der Woche bei euch und am Wochenende, hey, habe ich das richtig verstanden von Ihnen?
Genau, das ist so das Übliche. Wir haben einen Bereich, in dem wir Psychotherapien durchführen, die dauern 8 bis 12 Wochen. Da ist dann auch der Aufenthalt zu Hause oder im gewohnten Umfeld am Wochenende ganz wichtig, um das Erlernte, bei uns Erlernte, auch in der Realität zu erproben. Dann kann es auch mal eine Krise geben am Wochenende, dann kann es auch mal Schwierigkeiten geben, aber die bearbeiten wir dann in der Therapie. Der andere Aufenthalt sind Kriseninterventionen. Kriseninterventionen müssen schnell möglich sein, da muss ein Angebot sein, das verfügbar ist. Und da sagen wir, das sind so 3 Tage bis 3 Wochen, wo die PatientInnen bei uns sind. In der Zeit wird die Krise bewältigt, es wird nicht eine längerfristige Psychotherapie angefangen und dann geht es auch wieder ins gewohnte Setting zurück.
Jetzt, was mich persönlich beeindruckt hat, als ich da vorher bei euch reingelaufen bin, das ist ein Aufenthaltsraum, ein Essraum, wo also ehrlich ist es wie übergehend. Also das heisst, es hat Betroffene, es hat Leute, die angestellt sind, die arbeiten. Man weiss es nicht, es ist so miteinander, habe ich das Gefühl. So ein bisschen einfach gesagt, es ist eine grosse WG. So fühlt es sich ein bisschen an, wenn bei euch reinkommt. Das ist schon eine Besonderheit bei euch, oder?
Das ist ein Teil unseres Konzeptes, dass wir so diese Hierarchie zwischen Menschen, die betroffen sind und Menschen, die unterstützen, ein bisschen aufbrechen wollen. Wir laufen auch als Ärzte hier nicht im weißen Kittel durch die Gegend, genau, sondern wir sind normal gekleidet, wir haben gewisse Kleidervorschriften, aber die sind eben ans den Spitalbetrieb angepasst. Aber wir haben keinen weißen Kittel, wir begegnen den Patientinnen auf Augenhöhe, wir haben auch ein sogenanntes milieutherapeutisches Essen, wo Mitarbeiter mit den Patienten zusammen essen. Dieses Konzept der Milieutherapie ist etwas, was wir hier umgesetzt haben und was eben diesen Austausch ermöglichen kann.
Da gibt es sicher aber auch Herausforderungen auf der anderen Seite. Leute denken, viele haben immer so das Gefühl, ja, wenn alles so ein bisschen auf gleicher Höhe ist, dann ist die Hierarchie nicht, Geld, da verliere ich dann vielleicht an, ja, Autorität. Wie nimmst du das wahr?
Wir wissen, wir möchten eigentlich durch die Beziehung, durch die therapeutischen Beziehungsangebote dazu kommen, dass wir Autorität kriegen und dass die Patientinnen den Weg, den wir mit ihnen zusammen erarbeiten, auch mitgehen können. Wir setzen klare Rahmenbedingungen, zum Beispiel Cannabis, Alkohol hat bei uns im Zentrum nichts zu suchen, aber mit ganz vielen Regeln sind wir in der Verhandlung. Wie ist das gut? Wie kann man das umsetzen? Wir haben zum Beispiel im letzten Sommer ein paar Patienten gehabt, die vom Kleidungsstil nicht mehr so waren, dass wir uns alle wohlgefühlt haben. Und dann haben wir mit der Patientengruppe zusammen einen Dresscode für uns erarbeitet. Wie ist das denn mit bauchfreien Tops, mit Flipflops, mit Spaghetti-Trägern? Und da haben wir mit dem Patienten zusammen jetzt eine Kleiderordnung erarbeitet, an die sich dann auch alle halten, weil sie ja auch mit dem PatientInnen erarbeitet worden ist.
Ich glaube, das ist eine Kulturfrage am Schluss, ich glaube, ein Riesenthema. Das wäre auch ein Podcast-Folge wert, Kultur im Unternehmen. Ich glaube, das spürt man hier extrem, wie das gelebt wird. Aber wir haben jetzt über Behandlung geredet, ich glaube, da geht dir eben, du hast es vorhin gesagt, ich glaube, ein Weg, der auch neu ist, so habe ich das verstanden. Aber wenn man sieht, grundsätzlich, dass die Wartezeiten extrem lang sind, oder wenn man als junger Erwachsener Hilfe möchte, hat es eigentlich ein Sommerangebot, hat man das Gefühl. Nimmst du das auch so wahr?
Das nehme ich sehr stark so wahr und das betrifft vor allem die ambulante Behandlung. Im Kanton Bern arbeiten wir nach der Maxime ambulant vor stationär und da wäre es ja sehr notwendig, dass es möglichst viele gut qualifizierte, vernetzte ambulante Behandler gibt. Und dort sind die Wartezeiten sehr, sehr lang. Dort findet man auch für spezifische Fachthemen einfach nicht genügend Fachpersonen. Und das merken auch wir, denn wir bieten eine stationäre Behandlung an und häufig suchen wir dann ambulante Nachbehandler. Und das ist immer sehr, sehr schwierig. Da können wir nicht immer Hand bieten. Wir haben zwar ein Ambulatorium in Bern von der Privatklinik Meiringen, aber da merken wir doch, das kommt immer wieder auch an die Grenzen der Wartezeiten.
Also hier Fachkräftemangel, ein grosses Thema leider. Vielleicht auch noch ein Thema, das wir noch mal anschneiden möchten, wenn es um Jugendliche geht, die eben Depressionen haben oder psychische Probleme, der Suizidgedanke. Oder das ist ja etwas ganz Schlimmes. Wie geht ihr mit dem um und wie nimmst du das wahr dort? Oder das ist auch ganz verschieden im Jahr.
Das ist ein zentraler Punkt, wenn wir mit unseren Patientinnen in Kontakt treten. Und häufig ist es auch der Grund, dass sie bei uns hier in Behandlung sind. Suizidalität ist ein wichtiges Thema und recht viele junge Menschen haben Suizidgedanken, ungefähr 20%. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht diese 20% eine stationäre Behandlung bedürfen, sondern es gibt viele, die in der ambulanten Behandlung das besprechen können, die vertrauensvolle Personen finden und auch so etwas wie einen Krisenplan haben. Das heißt, was mache ich, wenn diese Gedanken stärker werden? Insgesamt bin ich mir sicher, dass in diesem Thema Reden wirklich Leben retten kann. Reden kann retten und es braucht natürlich gewisse Techniken, eine gewisse Offenheit, damit junge Menschen über dieses Thema, das auch manchmal schambehaftet ist, reden können. Und da wenden wir verschiedene Gesprächstechniken an und sind in einer Haltung, wo wir dem Thema Raum geben und auch ein Beziehungsangebot machen, über dieses Thema offen zu sprechen.
Wie schwierig ist es, oder wie muss ich jemanden ansprechen, beispielsweise, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht sicher, ob die Person psychische Probleme hat. Vielleicht bin ich sogar nicht sicher, ob sie auch schon mal an Suizid denkt hat. Wie spricht man das richtig an?
Ich glaube, es kommt sehr auf die Beziehung an und die Position, die man mit dieser Person hat. so wie du es gesagt hast, könnte ein guter Einstieg sein. Du, ich bin mir nicht ganz sicher, ich merke bei dir diese und jene Veränderung. Kann es sein, dass es dir zurzeit psychisch nicht gut geht? Das ist zum Beispiel so ein Satz, den ich Ausbildungsverantwortlichen nahelege, die ja auch eine gewisse Verantwortung haben, die aber dann auch merken, oh, der im zweiten Lehrjahr, das erste Lehrjahr war super und jetzt im zweiten Lehrjahr ist er unkonzentriert, unpünktlich, da ist doch irgendwas los. Und dann würde ich das auf jeden Fall so ansprechen. Da braucht man auch wenig Sorge haben, dass man was kaputt macht. Die meisten reagieren da sehr gut drauf und finden es eher als Befreiung, als Entlastung, wenn man drauf angesprochen wird.
Hast du das Gefühl, wir machen es zu wenig, weil wir Angst haben, dass es, ja, beim Empfänger, sage ich jetzt mal, Schuldzwolltun, schlecht ankommt?
Das höre ich immer wieder, diese Sorge, auch zum Beispiel von Hausärzten, Kinderärzten, oh, wenn ich dann dieses Thema anspreche, was löse ich dann damit aus? Und da kann man wirklich beruhigen, wenn man auf eine gute Art über psychische Belastung redet, wird es eigentlich immer als entlastend und als befreiend erlebt.
Vielleicht noch ein Thema, wenn wir noch zum Schluss anschneiden, ist ADHS. Das hört man unglaublich viel in den Medien. Ich glaube, wenn ich jetzt Kind wäre, würde man bei mir auf Augenhöhe ADHS diagnostizieren, weil ich jetzt Apophil war in der Schule und ja, nicht kann still haben, Mühe gehabt, sich zu konzentrieren. Ist das eine kleine Modediagnose, dass man heute so viel ADHS diagnostiziert?
Also diese Diagnose gibt es schon sehr lange. Es gibt aus dem 18. Jahrhundert Beschreibungen davon. Es ist ganz spannend, das auch wissenschaftsgeschichtlich nachzuvollziehen. Und wir wissen, die Gesamtzahl der Kinder, die in irgendeiner Form auffällig waren, die ist relativ stabil. Aber wir sehen in den letzten Jahren differenzierter hin. Früher hat man das zappelige, unkonzentrierte Kind auch erkannt und vielleicht die Idee gehabt, das könnten ADHS sein. In den letzten Jahren sehen wir auch das verträumte Mädchen, das vielleicht im Unterricht gar nicht so auffällig ist, sondern eher aus dem Fenster schaut, sehr ruhig ist, freundlich ist, aber trotzdem Aufmerksamkeitsprobleme hat. Und dann vielleicht später in der Ausbildung, im Beruf große Schwierigkeiten haben kann. Und wir sehen auch so leichtere Formen, also wo es nicht so ausgeprägt ist, nicht so eine Blickdiagnose, sondern wo es wirklich in gewissen Kontexten ist, zu gewissen Zeiten, aber nicht immer und durchgängig. Also wir schauen genauer hin. Lehrpersonen sind auch aufmerksamer geworden in den letzten Jahrzehnten. Und das sind aus meiner Sicht gute Entwicklungen. Ich würde nicht von einer Modediagnose sprechen, aber es gibt doch immer mehr, und da sind wir wieder beim gleichen Thema, die wirklich eine Diagnose wollen, die eine Diagnostik wollen, die auch dann Unterstützung wollen und die irgendeine Art der Hilfe in Anspruch nehmen.
Würdest du sagen, es ist gut, dass man vielleicht früher mal das Kind lässt abklären. Es hat so etwas Negatives, wenn man sagt, das Kind lässt abklären. Dann geht schon, ich als Vater wieder zucken, geht schon zusammen. Aber hast du das Gefühl, eigentlich kann das so eine Chance sein, sage ich jetzt mal, für dass man vielleicht gezielter auch am Kind kann helfen kann, vielleicht wenn es Schulmühe hat oder wenn es am Nord anhängt?
Genau. Ich muss sagen, ich finde eine gut gemachte, fachkompetente Abklärung eine wirklich wichtige Sache. Denn man weiß ja nicht, wo kommt die Unkonzentriertheit her? Ist es wirklich ein ADHS? Oder ist es vielleicht ein Kind, das kein ADHS hat, aber große Probleme mit dem Schreib- und Spracherwerb, also vielleicht eine umschriebene Rechtschreibstörung oder Legasthenie? Es ist immer dieser gesamte Blick, der dazu führt, dass man sagen kann, ja, da braucht es jetzt Unterstützung. Und wir haben spezifische Unterstützung. Beim ADHS gibt es spezifische Medikamente oder auch bei der Legasthenie gibt es dann spezifische Lese- und Rechtschreibtrainings, die die Lage von dem Kind sicher verbessern würden. Und deshalb finde ich, dass auch wenn Kinderärztinnen sagen, oh, da nehme ich eine Verhaltensauffälligkeit wahr, dass man dann genau hinschaut und wirklich eine gute Abklärung macht.
Hast du das Gefühl, dass Medikamente, die man einsetzen kann bei einem ADHS, zu Unrecht vielleicht manchmal auch ein bisschen verpönt oder so. Ja, ja, auch verpönt, kann man glaube ich schon sagen. In der Gesellschaft ist das so ein bisschen, aber man muss ja nicht gleich Medikamente nehmen wegen dem. Ist es vielleicht manchmal sogar eigentlich hilft zum Kind am Schluss, vielleicht auch ja, erfolgreich Selbstvertrauen durchs Leben zu gehen oder vielleicht auch für später, eben, wenn es dann älter wird, positiv einflussen.
Wir werden Medikamente nie alleine einsetzen, sondern auch beim ADHS soll es immer so einen gesamten Plan geben, der die Behandlung koordiniert und der multimodal ist. Also es gibt Verhaltenstherapien, die auch beim ADHS sehr gut wirken. Es gibt ergotherapeutische Maßnahmen. Es gibt auch Veränderungen in der Schule, die bei Kindern sehr häufig einen guten Effekt zeigen. Und Medikamente sind ein Baustein der Therapie vom ADHS. Sie sind ein wichtiger Baustein, das kann man schon sagen, denn sie wirken sehr zuverlässig und mit relativ wenig Nebenwirkungen. Also da sollte man gerade, wenn die Ausprägung deutlich ist, auf jeden Fall auch über ein Medikament nachdenken.
Mhm. Hat es einen Zusammenhang, dass Kinder, die vielleicht so ADHS haben, vielleicht später, eben gerade in diesem Übergang zu Erwachsenen, vielleicht, sage ich mal, höheres Risiko haben, in eine Depression zu gehen?
Das ist genauso ein Thema der Transitionspsychiatrie. Wie wirken sich vorbestehende Belastungen, wie zum Beispiel ein ADHS, dann in der Jugend, im jungen Erwachsenenalter aus? Und man kann sich vorstellen, ein Junge, der immer schon viele Risiken eingegangen ist, der in der Schule ein bisschen vorlaut war, immer auch riskante Dinge gemacht hat, der ist vielleicht eher in Gefahr, wenn er mal mit Substanzen in Kontakt kommt, wenn ihm mal ein älterer Jugendlicher Cannabis oder Alkohol anbietet. Also da sind dann so manche Wege einfach deutlich häufiger. Also da ist ein ADHS ein Risikofaktor für das Ausprägen von Abhängigkeitserkrankungen. Mhm. Und auch beim Thema Depression, Angst und anderen psychischen Problemen ist ADHS ein Risikofaktor. Und wenn man das gut behandelt, kann man diese Risiken im Jugendalter, im jungen Erwachsenenalter deutlich minimieren.
Ganz spannend, Stefan. Wir fassen mal ein bisschen zusammen. Wir haben ja am Anfang ein bisschen darüber geredet und haben gesagt, dass es ein grosses Thema ist bei jungen Erwachsenen, dass man eben auch über die psychische Gesundheit redet. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das nicht so ein Tabu ist, dass man nicht darüber redet. Wir haben gehört euren Ansatz. Du hast Beispiel genannt. Aber Depressionen, Essstörungen oder auch vielleicht Suchtverhalten ist ein bisschen angetönt, mit Marihuana als Beispiel. Aber euer Ansatz, den ihr hier fahrt, der ein neuer ist, ein anderer ist, wirklich ein sehr spannender ist. Und wir haben darüber geredet, welche Rolle das die Eltern haben. Und ich glaube, was ich jetzt so persönlich mitnehmen ist, ich glaube, lieber mal einmal mehr jemanden ansprechen darauf, hey, geht es dir nicht gut? Hey, wie ist du psychisch ein Problem? Oder kann ich dir helfen? Kann ich dir bei etwas unterstützen? Das ist nicht falsch. Oder wie würdest du das zusammenfassen?
Ich würde auch sagen, psychische Gesundheit ist ein Megathema unserer Zeit. Das ist gerade bei den jungen Menschen sehr, sehr wichtig geworden. Und das Stigma sollte kleiner werden. Man sollte über eine Depression, über ein ADHS so sprechen können, dass man nicht gleich mit Schuld und Scham zugeschüttet wird, sondern dass man Lösungen finden kann, dass man Unterstützung kriegen kann und sich dafür nicht irgendwie schämen muss. Ich glaube, das kann jeder auch tun, dass er, wenn er Anzeichen merkt, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, aber auch wirklich im beruflichen Kontext, wo man ja der Druck scheinbar auch immer größer wird, wo man vielleicht einen Mitarbeiter hat, wo man sich Sorgen macht, dass man das offen ansprechen kann. Da denke ich, wäre für uns alle wirklich viel gewonnen.
Mhm. Und jetzt ein junger Mensch, der das selber vielleicht gehört, der zulässt und sagt, hey, ich habe jetzt viele Sachen gehört, die irgendwie mir innen stattfinden. Was gibt es für eine Anlaufstelle für junge Menschen?
Also aus medizinischer Sicht ist, glaube ich, der Hausarzt, die Hausärztin wirklich ein guter Kontaktpunkt, um solche Dinge auch anzuschauen. Hausärztinnen sehen viele Patienten am Tag und können dann auch abschätzen, was die nächsten Schritte sind. Es gibt in der Schweiz, auch wenn ich gesagt habe, es gibt lange Wartezeiten, immer noch eine gute ambulante Versorgung, dass man sich bei psychiatrischen Diensten melden kann, dass man sich bei Ambulatorien melden kann, wie unserem Ambulatorium in Bern, und dass man da Hilfe in Anspruch nehmen kann. Am Anfang steht immer ein Gespräch, eine Abklärung, wo es darum geht, wo drückt denn der Schuh, was sind die Probleme und wie kann man unterstützen. Und dafür sollte man eigentlich keine so große Sorge haben, dass man da dann gleich in eine lange Therapie kommt, sondern manchmal bleibt auch wirklich eine Abklärung bei wenigen Gesprächen.
Also lieber einen Schritt mal machen und nicht Angst haben, dass man jetzt da gerade in eine stationäre Geschichte kommt, wo einfach Türen zugehen und man kommt nicht raus. Genau. So habe ich es so ein bisschen mitgehört. Stefan, wir sind schon jetzt gerade am Schluss. Also wenn du nicht wärst Psychiater geworden, wärst du auch eine Tagesschau-Sprecher geworden mit deiner schönen Stimme. Ist das nie ein Thema gewesen?
Tagesschau-Sprecher ist wirklich nie ein Thema gewesen. Aber vielleicht, wer weiß, was ich noch so für eine zweite Karriere machen kann, gell?
Genau, oder Moderator oder was auch immer. Das war die erste Folge von Psyche Unplugged. Merci vielmals, bist du dabei gewesen. Und die nächste Folge, dort reden wir über Pflege in der Psychiatrie. Das ist unser nächstes Thema. Und Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen, die euch zu dieser Thematik interessieren, zu stellen, und zwar auf dem Instagram-Kanal von der Privatklinik Meiringen. Einfach dort heute eine Meldung geben, respektive eine Nachricht schicken oder unter medien@privatklinik-meiringen.ch. Pflege der Psychiatrie, Stefan, was interessiert dich dort oder wie wichtig ist dir die Pflege? Oder? Das ist ja ein Teil vom Ganzen.
Das ist es und das ist auch für mich so die Freude am stationären Arbeiten. Ich könnte ja auch irgendwo meine Praxis haben und im Räumchen für mich allein arbeiten. Hier im PC.E arbeiten wir ganz interdisziplinär. Die Pflege ist die größte Berufsgruppe. Sie hat am meisten Zeit mit den Patienten zu tun. Und wir haben hier wirklich das Glück, dass wir ganz motivierte Pflegefachfrauen und Männer haben. Und ich bin sehr gespannt, was in der nächsten Folge dann über die Profession der Pflege erzählt wird.
Genau, du hast eine Frage, die wir dürfen stellen oder etwas, was dich interessieren würde.
Ja, beim Thema Pflege, da denke ich natürlich doch sehr schnell an das Nachwuchsproblem, dass der Beruf zwar von vielen, die drin sind, als ganz erfüllend und wirklich toll erlebt wird, aber dass wir immer zu wenig Nachwuchs haben, dass es schwerfällt, Stellen zu besetzen. Und da würde mich interessieren, wie wir das auch in 10 Jahren sicherstellen können, dass wir so gute Pflegefachleute nach wie vor haben.
Die Frage nehmen wir mit, Stefan. Merci vielmals. Hast du dir Zeit genommen, für dass wir das Gespräch hier führen können? Wir wünschen dir alles Gute und heute Abend einen romantischen Abend und mit den Pralines und geniessen es. Danke vielmals, Stefan.
Merci vielmals.
Psych Unplugged ist das gewesen, die erste Folge. Das ist eine Initiative von der Privatklinik Meiringen. Und bleibt ihr dabei, neugierig. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Ade miteinander.